Ein Plan muss her. Präzise durchdacht, sorgsam ausgearbeitet und diszipliniert umgesetzt, um das perfekte Ergebnis, das ganzheitliche Erlebnis zu gewährleisten. Minutiöse Organisation ist der Schlüssel. Oder man denkt sich, fuck it, und sieht, wohin es einen trägt. Nachdem der Flieger jetzt fast eine Stunde wegen starkem Regen und noch stärkerem Flugverkehr kreisen musste, ist der geplante Transfer in die Stadt nirgendwo zu sehen. Zurück in den Terminal ist keine Option. Der Gentleman der Generaldirektion für Sicherheit, also der Polizei am Exit-Only-Schild mit dem entschlossenen Gesichtsausdruck und der automatischen Waffe, scheint nicht sehr diskussionsfreudig zu sein. Ein paar hundert Meter weiter, der Flughafen ist gigantisch, da stehen einige Männer an Tafeln mit bunten Schildern. Sie trinken Kaffee, Tee und rauchen Zigaretten. Transfer? Mein Name wird in eine WhatsApp-Gruppe eingetragen. Wir sollen warten. Wir warten. Ein anderer Mann kommt und zeigt mir auf seinem Handy den Screenshot von irgendeinem Dokument mit meinem Namen. Ich nicke. Er lächelt, steckt das Handy wieder ein und verschwindet. Zeit vergeht. Ein weiterer Mann kommt, lächelt, stellt sich zu uns, nickt und versichert, kein Problem. Zeit vergeht. Dann, auf ein unsichtbares Zeichen hin, geht's los. Über den Vorplatz, in einen Fahrstuhl, in eine Tiefgarage. Hier stehen große schwarze Vans namenhafter Automobilhersteller mit getönten Scheiben. Wir sollen warten. Er nickt, lächelt. Kein Problem. Ein Wagen hält vor uns. Ist das? Nein. Kopfschütteln, lächeln. Zeit vergeht. Dann ein anderer, ähnlicher schwarzer Van, ebenfalls mit getönten Scheiben. Ist das? Ja. Koffer werden verstaut, wir klettern hinein, drinnen, Ledersitze, LED-Himmel, Minibar. Das soll unser... Da fahren wir schon los. Wenn der Fahrer weiß, wo wir hin müssen, dann nicht von uns. Was man nicht versteht, kann als Abenteuer interpretiert werden. Vertraue dem Prozess.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist heute.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
Für den Plan super. Die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Byzantion, Konstantinopel, Istanbul. 2600 Jahre alte Metropole auf zwei Kontinenten, geteilt durch den Bosporus. Siegel des Ostens und Westens, Orient und Okzident. Anarchistisches Istanbul, melancholisches Istanbul, Stadt der sieben Hügel, des permanenten Transits, Stadt der Katzen, der preisbewussten plastischen Chirurgie, der Zigaretten, der Gastfreundschaft. Aber alles der Reihe nach. Wenn die Altstadt im Süden die Seele Istanbuls ist, ist Beyoğlu das Herz und die İdilkler Kardeşi ist die Hauptschlagader, durch die, wie angetrieben durch den stärksten türkischen Kaffee, unablässig das Leben durch die Stadt und in die sich links und rechts verästelnden Gassen pumpt. Zu jedem Zeitpunkt herrscht hier Betrieb, der, je tiefer die Sonne steht, noch zunimmt, bis er etwa gegen Mitternacht rockkonzertähnliche Ausmaße angenommen hat. Touristen aus allen Himmelsrichtungen drängen aus allen Himmelsrichtungen an Restaurants, grellbunten Süßwarenläden, Shisha-Bars, Souvenirshops und Modehäusern vorbei, vom Tünelplatz bis zum Taksim und wieder zurück. 14 Millionen Menschen besuchen diese Stadt jedes Jahr. Gefühlt sind sie jetzt gerade alle hier, mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen und Plänen, die Istanbul sicherlich erfüllen wird. Backpacker aus Frankreich, Familien aus Belgien, eine schottische und eine vietnamesische Reisegruppe, russische Pärchen, eine kleine Gesellschaft türkischer Professoren und eine buchstäblich herausstechende Anzahl von Menschen, deren Ziel offensichtlich eine lokale Schönheitsklinik war. Unterfütterte, deutlich aufgespritzte, bis nicht mehr zum Gesicht zuordbar aufgeplusterte Lippen und invasive Eingriffe in die Gesichtsstruktur, deren Fachterminologie mir fremd ist. Den Antrieb oder die Ideale hinter diesem auffälligen Trend möchte ich weder bewerten, noch kann ich sie zuordnen. Aber wenn jeder Weg über die Ildikla Kadeshi von etwa einem Dutzend im Auftrag der Schönheit frisch gebrochener Nasen gekreuzt wird, kommt man nicht umhin, ihn zu bemerken. Verlässt man Biolus Prunkmeile, wandelt sich das Straßenbild. Kleinere, engere, steilere, kopfsteingepflasterte Gassen, gesäumt von Geschäften, deren Kunden eher keine Touristen sind. Lampen, Küchenutensilien, Wäsche, Bedarf des täglichen Lebenshalt. Auffällig ist, dass wenn, sagen wir, ein Geschäft für Kochtöpfe auftaucht, der direkte Nachbar und der dahinter und auch die auf der anderen Straßenseite ebenfalls Kochtöpfe anbieten werden. Das Angebot von Gütern scheint hier nach Straßen oder Abschnitten von Straßen definiert zu sein. Also sagen wir, das hier ist jetzt die Topfstraße. Sie mündet in die Lampenstraße, an die, sinnvollerweise, die Glühbirngasse anschließt, welche wiederum ein Seitenarm der Unterwäscheallee ist. Ihr versteht das Konzept. Das ist vielleicht ungewohnt, aber eben auch außerordentlich praktisch. Nehmen wir Cymbals, Schlagzeugbecken. Istanbul ist der Ort, um Schlagzeugbecken zu kaufen. Nahezu alle namhaften Hersteller sind in, kommen aus oder nahmen ihren Anfang hier in der Türkei. Viele davon in Istanbul. Was ein Glück, dass eigentlich alle Musikgeschäfte in einem etwa 140 mal 70 Meter großen Quadranten etwas oberhalb des Galata-Turms zu finden sind. Und ich spreche von fast 20 Läden. Hier habe ich was gelernt. Vorweg sei gesagt, dass ich auf dem Weg durch Großstädte festes Schuhwerk bevorzuge. Gerne aus Leder. Ich meine, durch Istanbul in Sandalen? Wie heißt es, Mut ist zu wissen, dass es schmerzen wird und es trotzdem zu tun. Dummheit ist dasselbe, darum ist das Leben hart. Also, auf dem Weg von einem Musikladen zum nächsten überholte mich einer der in der Stadt überall zu sehenden Schuhputzer. Offenbar in Eile. Seine Bürste, ein überaus wichtiges Werkzeug für die Ausübung seiner Arbeit, fiel aus dem an einem Riemen über seiner Schulter hängenden Schuhputzkasten. Ich nahm sie, schloss zu ihm auf und gab sie zurück. Seine umgehend einsetzende Dankbarkeit war bestechend. Er bestand darauf, mir als Gegenleistung die Schuhe zu putzen. Und ja, ich, meinetwegen. Er fragte, wo ich herkäme, wie lange ich schon hier wäre. Er selbst, ja schon seit über 3 Jahren, arbeitet für seine 3 Kinder zu Hause in Ankara. Das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass das kein Akt reiner Dankbarkeit bleiben sollte. Naturgemäß wurde über den Preis dann nochmal lautstark verhandelt. Ich habe letzten Endes gezahlt und wir gingen unserer Wege. Später, am gleichen Tag, der Straßenstaub hatte sich bereits in der klebrigen Politur festgesetzt, überholte mich einer der in der Stadt überall zu sehenden Schuhputzer. Offenbar in Eile. Seine Bürste, ein überaus wichtiges Werkzeug für die Ausübung seiner Arbeit, fiel aus dem an einem Riemen über seiner Schulter hängenden Schuhputzkasten.
Okay, Moment.
Ich wechselte die Straßenseite und versuchte, die Bürste im Blick zu behalten. Wenige Augenblicke später hatte der Gentleman den Verlust seines Werkzeugs bemerkt, schlenderte zurück, hob die Bürste auf und verschwand. Ladies and Gentlemen, der Schuhputzertrick. Etwas weiter südlich, in Lower Biolu, wenn man möchte, liegt der nach einem Miles Davis Jazz Standard benannte Nardis Jazz Club. 6 Tage die Woche gibt's hier ein ausgesuchtes Live-Musikprogramm in intimer, aber nicht gedrängter Atmosphäre. Allerdings macht eine Reservierung Sinn, wenn man einen Tisch in der ersten Reihe haben möchte. Es ist immer großartig, in einer fremden Stadt eine Band zu sehen, die einem bis dahin vollkommen unbekannt war und vielleicht ein paar Biere lang neue Musik zu entdecken. Und wenn die Nacht mehr und die Biere länger wurden, findet sich auch dafür eine ortsübliche Lösung. Der Islak oder Wet Burger ist ein mit Knoblauch, Minze und Milch zubereitetes Patty zwischen 2 in würziger Tomatensauce ertränkten Brötchenhälften. Dieser Go-To-Mitternachtssnack wird in Glasvitrinen mit heißem Wasserdampf warm und feucht gehalten und ich kann nur empfehlen, mindestens 2 davon zu essen. Aber wenn wir schon mal hier sind und wenn wir schon mal hungrig sind, wenden wir uns doch dem türkischen Beitrag zum kulinarischen Weltkulturerbe zu. Kann über den Döner-Kebab noch etwas gesagt werden, wenn doch in dem Land der türkischen Diaspora in Deutschland jede Kleinstadt mindestens eine von über 16.000 Dönerbuden ihr eigen nennen kann? Unbedingt! Und wenn auch ein Blick auf das hier präsentierte, sorgfältig geschichtete Fleisch am Spieß ausreichen sollte, um die fest stabil gepresste Masse in Almania zu disqualifizieren, der Teufel, der Meister der Verführung, steckt im pikanten Detail. Salat? Nein. Rotkohl? Nein. Scharfe Soße? Nein. Cocktailsoße? Ernsthaft, wer macht sowas? Sicher, die Kompositionen können variieren, aber ein Döner am Taksimplatz besteht neben verschiedenen Darreichungsformen auf der Basis von Brot aus Rind, Lamm, Tomaten, Peperoni, sauren, also sehr sauren Gurken, erstaunlicherweise ein paar Pommes und das war's. In Istanbul etablierte sich das Gericht seit den 1940ern langsam, bis es in den 60ern, also etwa 10 Jahre vor der Einführung in Deutschland, zu einem, wenn nicht sogar dem bestimmenden Faktor im Straßenverkauf wurde. Schon vor dem Döner und vielleicht sogar schon immer war die Stadt am Bosporus eine Stadt der Katzen. Keine elenden, abgerissenen, misshandelten Tiere. Ich meine gut, einige Exemplare zeigen deutliche Zeichen des Straßenkampfs, aber die große Mehrheit ist gut genährt, agil, zutraulich, aufmerksam und ja, sie sind buchstäblich überall. Auf den Mauern, Treppenstufen, parkenden Autos, Vorhäusereingängen, in den Schaufenstern, auf den Stühlen und Bänken und manchmal sogar Tischen der Cafés. Sie gehören niemandem, ihnen gehört die Stadt. Ihre menschlichen Mitbewohner füttern sie und pflegen sie, wenn nötig. Sie richten ihnen kleine Häuschen und Rückzugsplätze ein. Sie spielen, schmusen und diskutieren mit ihnen. Es ist gelebter osmanischer Brauch, Straßenkatzen gut zu behandeln und zu respektieren. Katzen schenken Freude, heißt es. In dieser fürsorglichen Koexistenz haben die Tiere eine souveräne, neugierige Gelassenheit entwickelt, die sie sich selbst im Angesicht des an jedem Tag und zu jeder Zeit präsenten Straßenverkehrs bewahren. Das ist beneidenswert, denn der Verkehr hier ist perfekte Anarchie. Ein stetiger und mit im Schnitt etwa 10 Kilometern pro Stunde äußerst zäh fließender Strom von Autos, der zwar nie abreißt, aber regelmäßig zum Erliegen kommt. Obwohl jede, wirklich jede sich bietende Möglichkeit, schneller oder überhaupt voranzukommen, reflexhaft ausgenutzt wird. LKWs, PKWs, Kleintransporter, Vans und Taxis, Unmengen von Taxis, Fahrräder sind überhaupt keine zu sehen. Es ist das Dilemma, dass diese Stadt nicht für Autos ausgelegt, aber dennoch auf sie angewiesen ist. Und es drängt sich der Gedanke auf, wie viel besser die Luft hier wäre, würde es sich nicht um Verbrennermotoren handeln. Was übrigens aufgrund der Sympathien für China und der sich dort etablierenden E-Mobilindustrie keine abwegige Theorie bleiben muss. Wir werden sehen. Überquert man die Galata-Brücke, vorbei an hunderten Fischern, die unter dem Geschrei der kreisenden Möwen stoisch ihrem Tagwerk nachgehen, gelangt man nach Eminönü, in die historische Altstadt. Hier, auf der ins Marmara-Meer ragenden Spitze der Halbinsel, hat alles angefangen. Hier entstand im 7. Jahrhundert vor Christus die erste Siedlung Byzantions. Und hier finden sich die kulturellen Schätze und Wahrzeichen der Stadt. Zum Beispiel die Basare. In der historischen Markthalle des ägyptischen Basars werden in einer das Auge überwältigenden Pracht ausgestellte Gewürze angeboten. Ein opulentes Meer aus warmen Farben und intensiven Aromen, hinter dem sich weitere Gassen anschließen, in denen der geschäftige Handel nie endet. Hier herrscht der wahre Kommerz. Klassiker der Haute Couture wie Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Armani und Dior neben topaktuellen Marken wie Balenciaga, Off-White und, weiß ich nicht, ich musste das eh nachschlagen, allesamt zu konkurrenzlos günstigen Preisen und alles original, wie mir mehrfach versichert wurde. Bestimmt trifft es zu, dass der durch Fälschungen verursachte Schaden einen jährlichen Milliardenverlust darstellt, aber können wir für einen Moment die komödiantische Seite des Ganzen betrachten? Menschen tragen diese Luxusaccessoires, um zu demonstrieren, wie viel sie ausgegeben haben. Dass sie es sich leisten können, sehr, sehr viel Geld für ein T-Shirt, eine Tasche oder ein paar Schuhe zu erübrigen. Diese Produkte, die nicht durch exorbitante Qualität oder komplexe Verarbeitung, sondern einzig und allein durch ihren Namen, an dem ein Preisschild klebt, hervorstechen, für einen Bruchteil des völlig aus der Luft gegriffenen Preises anzubieten, das ist schon fast dadaistisch. Wie der Weg durch die Bazare selbst. Sich hier zu verlaufen, ist eher ein Feature als ein Fehler. Aber dann, wenn man nach der x-ten Abzweigung vollends die Orientierung verloren hat, ist man plötzlich draußen. Auf einem großen Platz, sogar mit einigen schattenspendenden Bäumen. Und das sieht man hier nicht oft. Plätze, Bäume, Grünflächen oder Parks sind seltene Phänomene in dieser Stadt. Vor uns der Torbogen des Eingangs zur Istanbul-Universität, zu unserer Rechten die hoch emporragenden Minarette einer Moschee. Wir sind am Beyazid Meydani. Es ist Mittag. ...3113 Moscheen soll es hier geben. Von kleinen, sich unauffällig in das Straßenbild integrierenden Bauwerken bis zu den großen, identitätsstiftenden Monumenten, ohne die Istanbul nicht sie selbst wäre. Trotzdem wirkt die Stadt nicht wie ein religiöser oder womöglich sogar sakraler Ort. Denn auch wenn der Muezzin zum Gebet ruft, verharrt sie nicht. Sie verharrt nie. Fünfmal am Tag erklingt die Stimme von den Minaretten, ohne die Betriebsamkeit der Menschen unterbrechen zu können. Aber wenn man in einem solchen Moment, sagen wir zwischen dem Gewürzbazar und der neuen Moschee steht und über das goldene Horn auf Beyoğlu und den emporragenden Galata-Turm blickt, ist eine gewisse Ergriffenheit nicht zu leugnen. Nun bin ich, weiß Gott, kein Fürsprecher organisierter Religion. Seine eigene, persönliche und vor allem private Beziehung zu einem wie auch immer ausgestalteten Gott zu haben und darüber glücklich zu sein, meinetwegen, wieso nicht. Aber naja, Religion ist ein zweischneidiges Schwert, an dem auch viel Blut klebt. Aber gibt es ein Ritual, das alle Völker, alle Konfessionen, alle Geschlechter und alle Generationen so sehr eint, wie der innige Wunsch, vor der Hagia Sophia ein Selfie machen zu können? Wie gesagt, 3113 Moscheen soll es hier geben und die prachtvollste, prägendste und kulturhistorisch bedeutendste von ihnen ist weder als solche gebaut noch für die längste Zeit des letzten Jahrhunderts als solche genutzt worden. Die Hagia Sophia, Sophienkirche oder im türkischen Hagia Sophia, wurde im 6. Jahrhundert als byzantinische Kuppelbasilika errichtet und würde heute wahrscheinlich als das 8. Weltwunder gelten, hätten die Menschen der Antike nicht die 7 als göttlich vollkommene Zahl angesehen. In gerade mal 6 Jahren wurde das von Kaiser Justinian verfolgte, architektonisch einzigartige Projekt fertiggestellt und sollte ab der Eröffnung eng mit der politischen und religiösen Geschichte der Stadt, die damals noch Konstantinopel hieß, verwoben bleiben. Bis zur Eroberung durch die Osmanen 1453 und der Adaptierung als Hauptmoschee des Osmanischen Reiches war sie römische Reichskirche, orthodoxe Kirche, römisch-katholische und griechisch-orthodoxe Kirche. Jahrhunderte später, 1934 um genau zu sein, säkularisierte Kemal Atatürk die Hagia Sophia und schuf so ein den Menschen aller Glaubensrichtungen offenstehendes Museum und ein Symbol der laizistischen türkischen Republik. Es ist verständlich, dass die Entscheidung des Präsidenten Erdogan, diesen Status aufzuheben und das Gebäude, älter als der Islam selbst, seit Juli 2020 wieder als Moschee zu nutzen, äußerst kritisch betrachtet wird. Historiker, Religionswissenschaftler, Architekten, Stadtplaner und Soziologen könnten und sollten sich an dieser Stadt abarbeiten. Ich brauche was zu essen.
Just you have to go and try. You will find one. There's upstairs as well.
Awesome. Thank you. Ladies and Gentlemen, willkommen in The Pudding. Gegründet in den 50ern, bot es Aussteigern, Abenteurern und allerhand Gen Osten Reisenden die Möglichkeit, sich zu treffen, Erfahrungen auszutauschen und sogar Nachrichten zu hinterlassen. Es war die zentrale Anlaufstelle auf dem Hippie Trail zu einer Zeit, in der Handys, das Internet und generell Telekommunikation nicht wirklich zur Verfügung standen. Heute wird das vor Gästen brummende Restaurant in Sichtweite der Hagia Sophia und der Sultan Ahmed Moschee hauptsächlich von Reisegruppen frequentiert, deren Teilnehmer sich womöglich selbst noch an diese lang vergangenen Zeiten erinnern können, was nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Essen und Service hier exzellent sind. Und schnell, hier wird es Zeit für meinen Favoriten der türkischen Küche, den Iskender Kebab. Benannt nach dem sagenumwobenen Iskender Efendi, der Mitte des 19. Jahrhunderts im türkischen Bursa den weltberühmten Döner-Kebab erfunden hat, so will es die Legende, ist dieses Gericht doch simpler und, wenn es nach mir geht, weitaus köstlicher. Man nehme kleingeschnittenes Fladenbrot, angeröstet natürlich, platziere Fleisch vom Spieß, also Lamm und Rind darauf, füge eine kräftige Tomaten-Paprikasoße hinzu und garniere das Ganze mit einem ordentlichen Schlag Joghurt. Iskender Kebab, so simpel, so lecker, so großartig. Byzanz, Konstantinopel, Istanbul. Istanbul ist nicht einfach zu lieben. Diese Stadt ist anstrengend, fordernd und regelmäßig überwältigend. Natürlich würde niemand klaren Geistes diesen Ort wählen, um einige abgeschiedene Tage in entspannter Ruhe zu genießen. Aber selbst andere, vor Leben vibrierende Metropolen, haben einen Rhythmus, in den es leicht oder zumindest leichter fällt, einzusteigen. Diese Stadt ist Chaos. In einem solchen Ausmaß, dass das Destruktivste, was man mitbringen kann, eine Form der Organisation ist. Aber gibt man sich diesem Chaos hin, schafft man es loszulassen und vertraut dem Prozess, dann sucht man nicht mehr und will nicht mehr erklären, sondern ist einfach glücklich, da gewesen zu sein, mitten in diesem Strom. Ich meine, wie kann man nicht der Legende dieses Ortes verfallen, dessen wechselvolle Geschichte aus jeder Gasse, jeder Hausfassade spricht? Wie kann man sich nicht satt sehen an den Bildern, den Anblicken und den Perspektiven der Stadt, die geradezu nach einem Sepia-Filter zu verlangen scheinen, auch oder vielleicht gerade weil das ein Klischee ist? Ob die oft beschworene romantische Melancholie oder melancholische Romantik einen Platz im modernen Istanbul hat, weiß ich nicht. Vielleicht. Findet's raus.